zubereitet, gedenklich an die Banken zu ihr. Und das sind heute keine Präsentationen, zumindest in den nächsten 20 Minuten machen kann. Ich disponiere da den Staat, den ich nicht so sehr adäquate Unterlagen habe, wo ich vielleicht nicht so viel Zeitungs- und Wartungsinstitut meine Ausführungen verfolgen können. Und zwar, es tut mir furchtbar leid, ich werde das jetzt das nächste Mal organisieren, hier auf einem Deckkanone. Und es geht um den Ansatz zur ganzheitlichen Organisation, die Personalgestaltung, also zum Kapitel 2. Und zwar möchte ich jetzt hier eine Grundphilosophie vermitteln, wie man im Rahmen der Organisationsgestaltung eigentlich und überhaupt auch der Unternehmensgestaltung grundsätzlich vorgehen soll und kann. Und zwar dahingehend, dass man welche Grundüberlegungen hier anzusetzen sind. Diese Grundüberlegungen können Sie verwenden, wenn Sie ein neues Unternehmen versuchen, ein Unternehmen zu restrukturieren, wenn Sie ein Unternehmen aufbauen, wenn Sie Teilbereiche eines Unternehmens restrukturieren, wenn Sie ein neues Informationssystem konstruieren. Diese Dinge, die ich jetzt versuchen werde, Ihnen darzustellen, sind von grundsätzlicher Bedeutung. Und daher gerade für Sie als Wirtschaftsinformatiker etwas, was wirklich eine Basis für die Gestaltung ist. Und zwar, bevor man noch an die konkrete Gestaltung eines Informationssystems geht und vorher den Gesamtrahmen eines Systems auf der einen Seite zu analysieren und auf der anderen Seite zu gestalten. Und wenn Sie auf der Seite AN3 sich ansehen, da habe ich jetzt hier dazu Gestaltungsgrundsätze überlegt und dargestellt und auf der anderen Seite sogenannte Gestaltungszugänge. Bei dem Gestaltungsgrundsatz sehen Sie, dass wir als erstes hier die Darlegung haben, einen systemorientierten Zugang zu wählen. Was heißt das? Wir wählen einen Zugang, den ich Ihnen bei den letzten Vorlesungen schon geschildert habe und wo letztlich auch Ihr Übungsprogramm darauf ausgerichtet war. Wir definieren ein System, Inputs, Outputs, haben Ziele im Hinblick auf das System, grenzen es zur Umwelt ab. Das ist dieser systemorientierte Zugang. Und alle unsere Überlegungen, die wir versuchen, weiter aufzubauen, und wenn wir einen Gestaltungszugang wählen, wollen wir einen, dass wir solche systembezogenen Betrachtungen eigentlich durchführen. Das ist sozusagen die Grundphilosophie, auf der ich aufbaue. Also all das, was Sie in den letzten Vorlesungen von mir gehört haben, und was auch in einem Teilaspekt im Führungsprogramm von Ihnen abgesetzt wurde. Der letzte Punkt ist, dass Gestaltung situativ sein soll. Was heißt situativ? Gestaltungen sind immer auf die jeweiligen individuellen Gesichtspunkte auszurichten. Also Gestaltung ist nicht etwas, was man wie ein Kochrezept sozusagen, oder wenn Sie ein Konzept haben, je überstülpen können, auch nicht ein Informationssystem, das sagen, in dem einen Unternehmen hat das bestens funktioniert, wollen wir das nehmen und setzen auf das andere Unternehmen das auch. Und zwar warum? Weil es im Wesentlichen jede Gestaltung von den Zielen auf der einen Seite und den Anbindungen auf der anderen Seite abhängig ist. Was heißt Ziele? Ziele war das, was wir das letzte Mal schon erörtert haben. Wir haben dort das letzte Mal gehört, dass wir SAP-Ziele in einem Unternehmen definieren. Also, dass wir unsere Überlegungen so anstellen, dass wir auf Ziele sich ausrichten, also auf zukünftige Zustände, die wir erreichen wollen. Wobei das SAP-Ziel den Inhalt dessen beschreibt, den Zweck des Unternehmens, wenn man es als Unternehmens sieht. Und dann haben wir die formalen Ziele. Und jetzt geht es darum, dass eigentlich jedes Unternehmen schon sich unterscheidet in irgendeiner Weise von seiner Zielsetzung. Jesus hat ja seinen eigenen Zweck, dass er die Ziele definieren muss und auch die Zielsetzungen werden vielleicht natürlich ökonomische Ziele, menschliche, soziale Ziele, ja, die Mann-Beziehung sehr ähnlich sein, aber die jeweilige Akzentsetzung, auf die kommt es an und die ist ganz wesentlich weiter zu betrachten. Und demgemäß geht es auch darum, bei der Zielformulierung herauszuarbeiten, zum Beispiel bei einer Veränderung in einem Unternehmen. Wollen wir irgendwie nur korrektiv eingreifen? Ja, haben Sie ja recht. Bitte? Also, dass wir auf der einen Seite uns die Frage stellen, zum Beispiel, wenn wir an der TU etwas verändern wollen, erhebt sich die Frage in einem Lehrplan, wollen wir irgendwo korrektiv eingreifen in einem Lehrplan? Ja. Wollen wir einige Vorlesungen verändern? Oder wollen wir zum Beispiel im Sinne einer Planung, ja, das war nur noch ein Punkt, ne? Das Mikrofon ist auch schon da. Also, Scheibe, ja. Also, der zweite Punkt ist, ob wir präventiv gestalten, das heißt, dass wir versuchen, etwas in die Zukunft hineinzulegen. Und zwar, wo wir wenn wir jetzt den Studienplan sagen, wir wollen den Studienplan verändern, wenn man heute einen Studienplan verändert, wird man sagen, bei Ihnen ist es erfolgt vor 3 Jahren, wir bauen auf ein Baccalaureatstudium und auf dem ein Masterstudium. Ja? In anderen Bereichen, zum Beispiel im Wirtschaftsingenieurwesen des Maschinenbaus, gibt es noch das normale Diplomstudium. Und dort hat man sich gesagt, wir wollen nicht mehr kollektiv einige Vorlesungen nur verändern, sondern präventiv, wir gehen und machen einen neuen Studienplan mit Baccalaureat, Master und nachher das Doktoratstudium. Also, dass man neue Entwicklungen vornehmen und sagen, das wird die zukünftige Ausrichtung sein und das richten wir die Planung an. Und dann gibt es den Gesichtspunkt, dass man beim Planen nicht nur korrektiv, präventiv, sondern auch prospektiv planen. Dass man sagt, in den Zielen, wir wollen solche Ziele überlegen, dass sie die zukünftige Entwicklung vorwegnehmen. Und jetzt ist die Kollegin schon unterwegs, das hätte ich. Ja, jetzt sollte ich Ihnen einen Film zeigen, und zwar wird funktionieren. Na gut. Also, der Punkt zukünftige, können Sie mal auf ausschalten. Eigentlich bei Kunden vorbeigearbeitet hat. Und das zeigt jetzt, wird Ihnen zeigen, ein Interview mit einem Vorstand von Daimler Chrysler, der darauf hinweist, dass man eigentlich auf falsche Ziele gesetzt hat. Und diese Ziele wurden nachher korrigiert und haben eben aber vorher enorme Einbrüche gemacht bei Daimler Chrysler. Man hat eine falsche Zielformulierung gehabt im Hinblick auf diese S-Klasse. Hat man das seit dem Film an?
Und erst wenn Sie die Ziele definiert haben, auf der einen Seite, und die Randbedingungen auf der anderen Seite, dann können Sie an die Gestaltung rangehen. Und meine Aussage ist jetzt, und wenn man jetzt rangeht, geht es darum, dass man inhaltlich gestaltet, also dass man jetzt sich überlegt, wie diese Konzeption aussieht, welche Maßnahmen man inhaltlich setzt. Aber die Gestaltung, das Ergebnis der Gestaltung, hängt in großem Maße davon ab, wie man vorgeht bei der Gestaltung. Ist das eine reine, jetzt sage ich Expertenplanung, da denkt ein paar Leute nach, wie soll so ein Informationssystem ausschauen, konzipieren das Informationssystem und setzen das hin. Ja? Das ist sozusagen Expertenplanung. Oder die Betroffenen werden beispielsweise mit in den Planungsprozess mit einbezogen, ja? Definieren ihre Anforderungen, geben ihre Vorstellungen ein in den Planungsprozess. Und dann kommt letztlich ein anderes System raus. Ja? Das heißt, es ist, wenn man gestaltet, auf der einen Seite notwendig, die Ziele und Randbedingungen genau festzulegen und auf der anderen Seite sich zu überlegen, was der Inhalt und das Vorgehen ist. Und auf Inhalt und Vorgehen werden jetzt im Weiteren dann näher eingehen. Wobei ich vielleicht noch etwas zu den Zielen sagen möchte, weil es hier in der Abbildung dargestellt wird. Es gibt natürlich bei Zielen, wenn wir das letzte Mal über Ziele gesprochen haben, das Sachziel in dem Film von Smart Car war Autos zu produzieren in einer bestimmten Menge und Qualität. Und das waren die formalen Ziele, waren möglichst wirtschaftlich, mit einer entsprechenden Durchlaufzeit, die Mitarbeiter sollen sich auch wohlfühlen. Und diese übergeordneten Ziele werden natürlich auch in unter Sub- und weitere Ziele weiter zu zerlegen sein. Ja? Was das Ziel des Unternehmens als Ganzes ist, ist natürlich für viele Einzelbereiche oft zu global. Und jetzt werden die Ziele in weitere Unter- und Unterziele so weit zerlegt, dass sie in dem Bereich, in dem man Menschen konkrete Arbeit verrichten, auch in dem Sinne hinuntergebrochen und dort operationalisiert werden. Das heißt, in konkrete Ziele und Ausprägungen umgesetzt werden. Wobei wir hier auf der einen Seite von einer Zielhierarchie sprechen, aber das letzte Mal haben wir ja schon gehört, dass es eben im Sinne einer multiplen Zielsetzung mehrere Ziele nebeneinander gibt, die miteinander in Konkurrenz stehen. Ja, also das ist jetzt das Unterbrechen einer eines Zielkriteriums, zum Beispiel hier als Oberziel irgendwelche ökonomische Kriterien, eine hohe Wirtschaftlichkeit und Rentabilität zu erreichen. Und dieses Oberziel wird jetzt unten untergetaucht. Genauso kann natürlich das übergeordnete Ziel Mitarbeiterzufriedenheit zu erreichen, auch wieder in Unterziele zerlegt werden. Ja. Also in dem Sinne geht es darum, natürlich die Ziele so zu formulieren, dass sie für den Bereich, für den sie dann konkret, wo sie umgesetzt werden, auch klar verständlich sind. In dem Sinne, Ziele klar verständlich zu machen, ist etwas sehr Wesentliches. Wobei wir, Sie haben jetzt auch in den Ausführungen schon gehört, es geht so qualitativ, aber auch quantitativ Ziele zu formulieren und sie so zu formulieren, dass sie die Menschen in den Unternehmen auch dann verstehen. Ja. Wenn dann etwas zu kompliziert wird und wenn es vor allem zu viele Ziele sind, dann kann man sich die auch gar nicht merken. Wir sagen, es sollten eigentlich normalerweise von den Zielkriterien, so in der Größenordnung von 5 Kriterien, optimal sind so 5 plus minus 2, wobei ich eher nach unten gehe und sage, 3 Dinge kann man sich relativ einfach merken, 5 ist schon ein bisschen schwieriger, 7 schon sehr schwierig. Ja. Weil man muss es ja eher so, diese Ziele, ja, die man jetzt dann weiter verfolgt, verinnerlichen. Wobei es dann auch notwendig ist, Ziele schriftlich zu formulieren. Es ist ja oft so, dass man so locker sagt, wir wollen das und das erreichen und das ist einfach nicht genau präzisiert. Sie schriftlich festzulegen, ist etwas, was sehr wichtig ist. Wobei man Ziele nicht einmal nur definiert für ein Unternehmen oder auch für Teilbereiche, sondern rollierend sich die Frage stellt, wie die Ziele jetzt sich verändern sollen. Wobei es wünschenswert ist, dass natürlich Zielsetzungen innerhalb eines Unternehmens nicht laufend verändert werden, sondern nur in größeren Zeitabständen neu angepasst werden. Größere Zeitabständen ist heute Größenordnung von 2 Jahren. Aber rollieren wird man sich so jedes Jahr, wenn man die Planungen weitermacht, man macht ja Planungen innerhalb sozusagen von Jahresrhythmen und als erstes auch, sind meine Ziele noch für das Unternehmen relevant, sollte man auch bei den Zielen etwas verändern, wünschenswert, wenig, möglichst wenig an den Zielen zu verändern. Okay, das war jetzt der Gesichtspunkt, wo ich darauf hinweise, dass es auf der einen Seite Gestaltung eben auf Ziele, dass Randbedingungen zu berücksichtigen sind und jetzt der Begriff Inhalt und Vorgehensorientierung. Was heißt inhaltsorientiert? Im Grunde genommen, wenn ich ein Informationssystem aufbaue und Sie jetzt da für irgendein Unternehmen etwas aufbauen sollen, ist oft leider der Ansatz in unserer technisch orientierten Welt auch von Technikern oft verfolgt, zu sagen, naja, welche Hardware habe ich? Welche Hardware kann ich verwenden? Ja? Und Sie beginnen mit der Hardware, dann sagen Sie, na, welche Software gibt es? Und dann sage ich, na, wie kann die Organisation gestaltet werden, welche Qualifikation von Mitarbeitern brauche ich und wie reagiert darauf die Gesellschaft. Das ist eine technisch zentrierte Vorgehensweise, die wir eigentlich nicht als zweckmäßig erachten. Und zwar, wir müssen uns die Frage stellen, was wollen wir auch überhaupt? Die andere Vorgehensweise ist die, die von der anderen Seite kommt. Was will unsere Gesellschaft? Wie wollen wir uns weiterentwickeln? Was wollen die Menschen, ja, in diesen Unternehmen? Was wollen wir eigentlich erreichen mit unserer Leistungserbringung? Und dann kommen wir, wie sollte daraus die Organisation ausschauen? Was brauche ich dafür für Software? Und was brauche ich für die Umsetzung für Hardware? Das wäre die andere Richtung, wo man aus den gesellschaftlichen Bedürfnissen und übergeordneten Bedürfnissen heraus sozusagen Systeme entwickelt. Also genau konträr in der Betrachtungsweise. Und wir, wenn wir jetzt sozusagen als Wirtschaftsinformatiker an Dinge rangehen, werden wir oft eigentlich in einem Zwischeneinstieg haben. Wir haben einen Einstieg hoch dahingehend, dass wir fragen, welche Organisation ist eigentlich in einem Unternehmen grundsätzlich vorhanden? Wie sind Kompetenzen geregelt? Wie ist die Kooperation zwischen unterschiedlichen Partnern? Ja. Und daraus resultieren die Frage stellen, wie schaut, welche Produkte werden dort hergestellt und daraus abgeleitet, was brauchen wir eigentlich für dieses Unternehmen, für eine bestimmte Art der Organisation, für eine Software, für eine Hardware. Ja. Und auf der anderen Seite aus einer bestimmten Organisation heraus, aus dem, was wir für Leistungen erbringen wollen, wie wir kooperieren wollen, wie unsere Kompetenzregelungen im Unternehmen ausschauen, fragen wir, welche Qualifikation von Mitarbeitern haben wir und welche gesellschaftliche Relevanz haben wir. Das heißt, wir sind leider nicht in der Lage, in dem Sinne von einer so übergeordneten Betrachtung von den gesellschaftspolitischen Entwicklungen her an etwas ranzugehen, sondern wir müssen aus unserer Situation des jeweiligen Unternehmens heraus uns die Frage stellen, wie kann man Systeme verändern? Ja, das ist auch eine Frage natürlich dessen, wie, das auch werde ich darauf hinweisen, wie groß ist der von Ihnen beeinflussbare Systemumfang? Was können Sie überhaupt beeinflussen? Aber was ich Ihnen zum Ausdruck bringen wollte, ist eigentlich, es ist eine völlig andere Blickrichtung, in die Richtung zu gehen oder von außen jetzt nach innen in diesen Schalenmodell zu gehen. Und der Ansatz, den wir eben unter normalen Umständen schaffen, ist in der Veränderung von Unternehmen von dieser Schicht der Organisation aus hier nach beiden Richtungen uns zu verändern. Und deshalb haben wir abgeleitet, hier ein Unternehmensmodell, in dem wir sagen, wenn wir gestalten, wollen wir eigentlich das ganz deutlich beschreiben. Also wir wollen diese Phänomene, die ich vorher gesagt habe, nach außen und nach innen betrachten. Und was ist die, was sind dann was für Betrachtungen, die wir da anstellen? Wir müssen uns natürlich uns in jedem Fall, wenn wir Unternehmen verändern, wenn wir irgendwelche Teilbereiche uns überlegen, was sind die Produkte und die Märkte, welche Art von Dienstleistungen erbringt irgendein Unternehmen? Mache ich Software, mache ich Schulung, mache ich Lehre, mache ich Forschung, das ist als erstes abzuklären. Und wer ist mein Markt? Für wen erbringe ich die Leistung? Wer bringe ich unsere Leistungen jetzt für den österreichischen Markt, erbringe ich für einen internationalen Markt, erbringe ich es für den Weltmarkt? Und daraus resultieren die Fragen, welche Geschäftsprozesse sind notwendig, was ist denn notwendig, damit diese Leistungen auf den Markt gebracht werden können, zum Kunden hingebracht werden können. Wie schaut dafür das Management und die Organisation aus? Wie schauen, welche Mitarbeiter benötigt dafür, welche technische Infrastruktur und welche Finanzen benötige ich? Wenn ich diesen Ansatz hernehme, ist dieser Ansatz sehr ähnlich welchen Ansatz, den Sie schon das letzte Mal kennengelernt haben. Diesen systemorientierten, arbeitssystembezogenen Ansatz, wo es natürlich auch gegangen ist, und Output. Der Output ist hier eindeutig die Produkte und Märkte. Ja, das ist der Output hier, wo ich liefere meine Produkte. Die Produkte sind der Output in Ihrem Arbeitssystemansatz. Wir haben in dem Arbeitssystemansatz Ihre Mitarbeiter, die Menschen in dem System. Wir haben die Betriebsmittel, das ist die technische Infrastruktur. Wir haben die Organisation, die durch die Geschäftsprozesse und Management und Organisation gekennzeichnet ist. Und was wir auch in unserem Ansatz nicht berücksichtigt hatten bisher, sind die Finanzen. Ja. Also in dem Sinne ist es eigentlich so, dass es auch ein, dass dieser Ansatz, dieser sechs Gestaltungsfelder, ist ebenfalls ein systemorientierter Ansatz, der jetzt beschreibt, wenn man eine Veränderung in einem bestimmten Bereich angeht, welche Komponenten und welche Subsysteme bzw. hier Gestaltungsfelder muss man angreifen, damit ein ganzheitlicher, eine geschlossene Weise erfolgt. Und damit diese Gesichtspunkte, die wir hier betrachtet haben, eigentlich insgesamt alle abgedeckt sind. Ja? Also, dass diese Abdeckung in gesamtheitlicher Weise erfolgt. Nicht von außen nach innen und nicht von innen nach außen, sondern was wir sagen, wenn man ein System konzipiert, muss man in gleicher Weise Betrachtungen zu all diesen sechs Feldern durchführen. Wobei natürlich man immer, wenn man etwas verändert oder analysiert und konzipiert, irgendwo einen Einstieg hat. Und der Einstieg in den meisten Fällen wird natürlich so sein, was sind die relevanten Produkte und relevanten Märkte. Ja. Ich habe Ihnen schon einmal das Beispiel gesagt, das ist vor vielen Jahren, wo heute der Konzern Palmas platziert ist, also ein Wäschekonzern, wo vor vielen Jahren ein Technologiekonzern dort das Headquarter hatte. Und der Technologiekonzern hat Schmalfilme hergestellt und plötzlich innerhalb kürzester Zeit war das Produkt Schmalfilm tot, weil das Video gekommen ist. Und wir werden diese Entwicklung, Produkt und Markt nicht richtig beurteilen und das Unternehmen hat sozusagen den Anschluss verpasst und ist eigentlich nicht liiert worden. Ja. Also das falsche Produkt, die falschen Märkte zu bearbeiten, ist natürlich das größte Versäumnis. Gute Produkte sind ein ganz wichtiger Punkt, um überhaupt in einem Unternehmen bestehen zu können. Sie können manchmal Ihr Informationssystem vielleicht nicht so gut hinbringen und nicht so gut haben, wenn Sie gute Produkte auf gute Märkte platzieren, dann können Sie trotzdem erfolgreich sein. Also Produkt und Markt ist eigentlich das Essentielle. Deshalb ist es auch für Sie als Wirtschaftsinformatiker darüber nachzudenken, ob das Unternehmen eigentlich die richtigen Produkte und Dienstleistungen erbringt, etwas sehr Wichtiges. Das ist der Inhalt der Gestaltung. Also das muss man inhaltlich betrachten, und zwar nicht nur eine Komponente, sondern die Komponenten in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit. Und jetzt geht es darum, wenn man in dieses Produkt einsteigt, ja, und in den Markt einsteigt und in die Management- und Organisations einsteigt, gibt es quasi Merkmale, die man jetzt näher untersuchen muss, um diese Sache weiter zu analysieren, wie es derzeit ausschaut. Und genau das Gleiche, was wir analysieren, müssen wir sagen, wie soll es in Zukunft ausschauen. Sie sehen hier bei Produkt und Markt, ich analysiere aber auf der einen Seite das Produktspektrum, welche Produkte habe ich und muss mir denn für die Zukunft fragen, welches Produktspektrum will ich in Zukunft haben. Ja? Genau, welche Produktmarktsegmente, in welchem Marktsegment bin ich tätig und welche Marktanteile will ich erreichen, welche habe ich und welche will ich erreichen. Welche Markt- und Kundenstruktur bin ich auf den Einzelkunden oder also beispielsweise auf den Einzelverbraucher, arbeite ich nur für einen Großhandel, arbeite ich nur für große Konzerne, wenn sie Software herstellen, das müssen Sie sich überlegen. Wie schaut daraus Ihr Produktionsprogramm aus? Welche Serviceanforderungen haben Sie? Wie ist es letztlich so, ob Ihre Produkte, wie Sie gestalten, alleine gestaltet werden, bauen Sie alleine Ihre Produkte aus oder machen Sie mit jemandem anderen eine gemeinsame Produktgestaltung? Das ist eine meine wichtige Frage. Wer sind Ihre Wettbewerber? Nicht nur eine eigene Nadelschau zu haben, und zwar was man selbst macht, sondern was macht die Konkurrenz, ist ganz wichtig. Und heute ist es sehr wichtig, auch sich zu überlegen, agiere ich alleine oder mit kooperierenden Unternehmen. Das zum Produkt und Markt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der eigentlich im weiteren Gegenstand letztlich der Vorlesung sein wird. Wie ist die Art der Aufgaben- und Kompetenzenregelung in dem Unternehmen? Wie werden eigentlich die Aufgaben jetzt, wenn ich so und so viele PKWs herstellen soll, eigentlich, und dazu brauche ich 2000 Leute, wie werden diese Aufgaben auf die einzelnen Mitarbeiter verteilt? Ja. Und welche Aufgaben gibt es überhaupt und wie sind die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zu denken? Ja, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Dann, wie schaut Leitung und Führung aus? Wie schaut dieses System der Über- und Unterordnung der Aufgaben aus? Ja, und wie gehen die Menschen miteinander um? Wie ist die Beziehung Vorgesetzte zu Mitarbeitern? Wie ist das Agieren der Menschen miteinander in dem Unternehmen? Und dann ist die Frage, wo ist es zweckmäßig, dass ich Menschen als Einzelpersonen Aufgaben übertrage oder dass ich Aufgaben an eine Arbeitsgruppe mit 5 Personen zum Beispiel übertrage und die können sich ihre Arbeit wieder intern organisieren und überlegen, wie sie diese Arbeit abwickeln. Also die Frage von Einzel- und Gruppenarbeit. Dann natürlich die Frage, wie werden Mitarbeiter entlohnt, was sind für Vergütungssysteme angebracht, damit auch die Mitarbeiter in motivierter Weise ihre Leistung erbringen. Wie wird die Arbeit grundsätzlich verteilt? Ich möchte nur erwähnen, auf der einen Seite PKW kann ich nach einem Flussprinzip, nach einer Fließfertigung produzieren, könnte aber auch nach anderen Fertigungsprinzipien das machen, dass ich so Fertigungsinsel mache und dort einzelne PKW produziere, also nach dem Vernichtungsprinzip. Das werden wir noch kennenlernen. Dann ist die Frage, wenn man organisiert, welcher Teil von Aufgaben soll zentral und welcher Teil der Aufgaben soll dezentral abgewickelt werden. Auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn Sie Aufgaben lösen wollen und wenn Sie in Österreich zum Beispiel ein vernetztes System im Handel haben, welche Aufgaben werden zentral von einer Handelskette abgewickelt? Welche zum Beispiel? Der Einkauf wird ja wahrscheinlich zentral sein. Vielleicht nicht wie euer Einkauf, vielleicht der Gemüseeinkauf, der wird vielleicht dezentral sein. wir hätten in Tirol vielleicht andere Bedingungen sehen, wie eher in Ostösterreich. Aber grundsätzlich ist der Einkauf eher etwas, was zentral ist. Während natürlich die, was dezentral ist, im Grunde genommen ist die Auseinandersetzung mit dem Kunden und die Abdeckung der Kundenbedürfnisse spielt sich natürlich dezentral ab. Ja? Ein Finanzwesen wird im Wesentlichen zentral zu organisieren sein. Ja? Okay, und vielleicht die Höhe der Lagerbestände war früher mal dezentral geregelt. Heute, dadurch, dass sie alles transparent machen können, werden vielfach auch zum Beispiel die Bestückung in einem Filialnetz von einem Schaf oder Villa etc. Das wird ja genau erfasst, was eben verkauft wird über ihren Hof, und dann wird das Lager wieder automatisch, beziehungsweise diese Filiale wieder aufgefüllt. Je nach der Anzahl der Abgänge. Dort wird nicht einmal mehr dezentral die disponiert, sondern auch hier bereits zentral disponiert und zentral festgelegt, was man in dieses Lager, in Sortiment aufgenommen wird. Also die Frage Zentralisation und Dezentralisation sind sehr wichtige Dinge. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, wie stark automatisiert etwas wird. Ich kann ja viele Dinge mehr oder weniger stark automatisieren. Ja? Und demgemäß den Automatisierungsgrad verändern. Selbst in der Vorlesung haben wir, in dem Sinne ist es eine Frontalvorlesung, wo ich jetzt Ihnen zwar etwas schildere, die Übung dagegen mit E-Learning, haben Sie, das ist mehr weiter automatisiert als das, was ich Ihnen jetzt hier präsentiere. Nicht? Nur als Beispiel. Das kann man eben selbst Vorlesungen, wir machen das dann im höheren Semester, wo wir in kleinen Gruppen mit 5 Leuten ein Übungsprogramm besprechen. Und dann ist natürlich die Kommunikation und das Agieren ein anderes, als wenn ich hier am Beginn Ihres Studiums so frontal vorlese. Also in dem Sinne ist auch die Art dessen, wie man miteinander kommuniziert, das ist der nächste Punkt, um die dahinterliegende Art der Automatisierung etwas sehr Bedeutendes. Und natürlich auch für ein Unternehmen ist, wie läuft ein Gerichtswesen und wie läuft das Controlling aus, dass man auch weiß, in jedem Bereich, wenn man das zum Beispiel dezentral organisiert, dass man insgesamt auch einen Überblick über das Geschehen hat. Also das waren Aspekte, die Management und Organisation betreffen. Nun Aspekte, die den Geschäftsprozess betreffen. Wir sind, und das werden wir das nächste und übernächste Mal besprechen, in der Situation, dass wir Geschäftshaupt- und Teilprozesse betrachten, dass wir sagen, was sind eigentlich unsere Kernprozesse? Im Grunde genommen an der Theorie wäre der Kernprozess, einer der Kernprozesse, Lehre zu betreiben. Ja. Ein unterstützender Prozess ist eine adäquate Infrastruktur bereitzustellen. Ja. Eine Hörsäle bereitzustellen, eine entsprechende Videopräsentation und Technik zur Verfügung zu stellen. Das ist eigentlich der unterstützende Prozess. Und dann gibt es sogenannte Managementprozesse, ist, wie man diese Dinge überhaupt zukünftig planen, welche Studiengänge wir aufnehmen wollen. Das ist ein übergeordneter Prozess, ja, der nicht im Detail abläuft, sondern den man einmal für eine Zeit festlegt. Das ist eigentlich im Grunde genommen ein Managementprozess, wenn ich das an die Universität aus der Wirtschaft her übertrage. Also, jetzt ist die Frage, welche Prozesse gibt es? Und im Grunde genommen geht es darum, innerhalb einer Institution quasi in einer Landschaft festzulegen, wie solche Prozesse ausschauen. Wir sprechen von einer Prozesslandschaft. Ja? Das war wie auf einer Landkarte, da schauen Sie auf Österreich in einem großen Maßstab, und da schauen Sie immer stärker ins Detail, bis Sie im Grunde genommen auf Ihren Ort kommen, wo Sie wohnen, bis zur Straße. Ja? Und man könnte Sie von mir aus innerhalb Ihres Hauses auf den Grundriss Ihres Hauses kommen. Also, was wäre auch in der Betrachtung von Prozessen der Makro, die Makrobetrachtung im Sinne der Übergänge des Masterplans innerhalb und dann, wenn Sie den dann näher spezifizieren, bis zu dem Punkt, wie im Konkreten die Arbeit gemacht wird, im Detail für jeden einzelnen Mitarbeiter. Und bei dem muss man sich, bei solchen Geschäftsprozessen, muss man sich die Frage stellen, worin liegen dann die Kernkompetenzen eines Unternehmens und was sind unterstützende Kompetenzen? Die Kernkompetenz im Grunde genommen einer Universität ist Forschung und Lehre. Das ist die Kernkompetenz. Ja? Um das geht es, wie diese Forschung und Lehre betrieben werden. Ja? Und jetzt ist die Frage, wie gut kann man diese Kernkompetenz eigentlich aufbauen, auch in der Lehre, zum Beispiel eine ein wichtiger Punkt ist, die Lehre auf zukünftige Bedürfnisse auszurichten und ihnen auch etwas zu verzapfen, jetzt von mir, was nicht nur momentan einen aktuellen Wert hat, sondern mit dem sie in der Zukunft auch sich weiterentwickeln können, was sie weiterentwickeln kann. Also zukunftsorientiert ausgerichtet. Jetzt muss eigentlich jedes Unternehmen die Frage stellen, was sind meine Kernkompetenzen und was sind eigentlich unterstützende Kompetenzen. Zum Beispiel im Rahmen Forschung, entscheidende Grundlagen, anwendungsorientierte Forschung, Beratung teilweise. Und es ist vielleicht keine Kernkompetenz, zum Beispiel, wenn ein Institut konkret selbst irgendein Software-Engineering betreibt. Ja, weil das ist eigentlich etwas, wo man, das kann man auslagern, das kann vielleicht jemand anderer besser als ein Universitätsinstitut. Ja. Und eine andere, sich mit neuen Dingen, also neue Konzepte zu entwickeln, das ist vielleicht etwas, was wir hier machen sollten. Aber die Umsetzung derselben, das wäre vielleicht etwas, was man auslagern kann. Oder wenn ein System entstanden ist, die spätere Servicierung, Betreibung, Vertrieb, das können andere besser. Also da muss sich jeder die Frage stellen, was sind seine Kernkompetenzen, die er zu verfolgen gedenkt. Und demgemäß ist eben die Frage, was wird outgesourced, welche Leistungen will ich nicht selbst erbringen, das übertrage ich an andere, das ist das Outsourcing. Aber heute ist in vielen Fällen auch die Frage des Insourcings. Wenn Sie beispielsweise eine Zeitung lesen, in Hinblick auf die österreichische Bundesbahn, da sagt man, da wird eigentlich viel gebaut und viele Bauaktivitäten. Und dort ist dann derzeit in der Situation, dass man sagt, wir haben eigentlich Leute, die nicht adäquat ausgelastet sind. Die wollen wir verstärkt in die Umbauten, Erneuerungsbauten und auch Erweiterungsbauten für die einsetzen, damit wir die Leute auch adäquat beschäftigen können. Sowas ist aber auch in anderen Unternehmen, zum Beispiel ja gewählt haben, irgendwann eine hohe Fertigungstiefe. Ich kann mich erinnern, weil wir Automobilindustrie hernehmen, Opel Austria, da war vor 10 Jahren einmal die Tendenz, die Instandhaltung ihrer maschinellen Anlagen outzusourcen. Da haben sie externe Firmen herangezogen und die haben Instandhaltung gemacht. Und plötzlich haben sie aber erkannt, dass damit viel Know-how verloren geht, weil sie sehr viel über neue Probleme und Technologien sich da an externe übertragen worden sind. Und jetzt hat man wieder, nach einer bestimmten Zeit, solche Leistungen bei kritischen maschinellen Anlagen wieder in den Reingeholt. Also Insourcing gemacht. Also wenn man es erst nach außen gegeben hat, sich überlegt hat, was kommt jetzt herein. Ich kann mich erinnern, dass vor ca. 30 Jahren fast alle Unternehmen ihre Abteilungen im Rahmen der Informationsverarbeitung aufgebaut haben und gesagt haben, wir müssen unbedingt ein eigenes Know-how haben, wie so die EDV aufgebaut ist und über die EDV betreibt und vor allem auch neue Entwicklungen selbst in die Hand nehmen. Das hat man erkannt nach einer bestimmten Zeit, dass gerade der Aufbau von neuen Systemen es nicht sehr zweckmäßig ist, wenn das Unternehmen machen, die das alle 10 Jahre einmal machen, sondern dass sie da vielleicht externe Berater hinzuziehen, ja, Consultants und Informationsfirmen, die sie betreuen bei der Erstellung neuer Systeme. Das heißt, was man zuerst im Besorgen, dann haben wir gesagt, das müssen wir selber machen. Dann haben wir gesagt, das ist eine Kernkompetenz. Hat man jetzt, versucht man jetzt auszusourcen. Ja. Und manche Dinge, die man auch gesourced hat, sagt man, wir haben eigentlich den viel Know-how, wir wollen es wieder reinbringen. Ja. Oder auch, wir haben eine bestimmte Beschäftigungsanzahl. Das ist beispielsweise, ich denke an Siemens in der BSE, große Software, größte Software aus Österreichs. Wir haben sehr, sehr viele Aktivitäten in der Umsetzung auch gesourced, weil sie die entsprechend qualifizierten Leute hatten. Jetzt haben sie eine etwas schlechtere Auftragssituation und sie sagen, jetzt gehen wir weniger nach aus. Ja, jetzt schauen wir eher selber die Leistung zu erbringen, damit unsere eigenen Mitarbeiter beschäftigt werden. Also, das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen, wenn wir Geschäftsprozesse in einem Unternehmen gestalten. Und der nächste Punkt ist die Gestaltung inhaltlich der Mitarbeiter. Wobei es darum geht, welche Mitarbeiter brauchen wir, mit welcher Qualifikation und wie sind sie zu qualifizieren. Das heißt, was ist die richtige Qualifikation für die Mitarbeiter in dem jeweiligen Unternehmen? Welche Arten von Mitarbeitern brauchen wir? Dann, wie sind Mitarbeiter zu motivieren? Die Motivation, wie kann man Mitarbeiter anregen, hier im Sinne des Unternehmens auch adäquat zu arbeiten? Wie schaut die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern aus, wie über das Technische hinausgeht? Und wie, welche Arten von Beschäftigungsverhältnissen bringen wir in den Unternehmen? Beschäftigungsverhältnisse, das wird heute sehr stark diskutiert, Vollzeitbeschäftigte, Teilzeitbeschäftigte, vielleicht heute die Frage der neuen Selbstständigkeit, dass Leute für Unternehmen tätig sind, im Zusammenhang mit Art von Werkverträgen und demgemäß eine ganz lose Bindung zu Unternehmen haben. Also diese Fragen sind ganz wichtige, die ebenfalls im Hinblick auf Mitarbeiter zu klären sind. Wie soll die Struktur der Mitarbeiter ausschauen? Im öffentlichen Bereich braucht man weiter Beamte oder Vertragsbedingungs- oder sind das in Zukunft genauso Angestellte wie in der Wirtschaft? Ja, diese Frage der Beschäftigungsverhältnisse ist in einem ständigen Wandel begriffen und in dem Wandel hat auch jedes einzelne Unternehmen die Möglichkeit, irgendwie individuell innerhalb der vorhandenen Rahmenbedingungen zu agieren. Und ein ganz sehr wichtiger Punkt, der hier unter Mitarbeiter angeführt ist, aber der eigentlich übergreifend ist, ist die Frage der Unternehmenskultur. Was macht das eigentlich aus, wie in einem Unternehmen agiert wird, welche Regeln, wie man hier zusammenwirkt. Ja? Und das ist die Kultur, die ein Unternehmen ausmacht. Und demgemäß ist es schon so, dass die Kultur natürlich etwas ist, was nicht nur auf die Mitarbeiter, sondern auch auf Management, auf die Geschäftsprozesse und so weiter einen großen Einfluss hat, auf das Weltraum einnimmt. Ein Punkt, den ich nicht weiter behandeln werde im Weiteren, ist die technische Infrastruktur. Wie eben, da sind gemeint, welche Grundstücke, Gebäude sind in einem Unternehmen vorhanden, welche konkreten Informations- und Kommunikationssysteme und welche Produktionssysteme, wie zum Beispiel diese Fließbänder, die Sie da bei NCC gesehen haben. Und auf was ich auch nicht eingehen werde, aber was in diesen Vorlesungen ja behandelt wird, auch diese technische Infrastruktur wird in anderen Bereichen behandelt, sind Finanzen, wie viel Eigenkapital, Fremdkapital gebraucht, wie die Finanzierungsmöglichkeiten gegeben sind, welches Umlauf- und Anlagevermögen der Unternehmen gegeben ist. Also, es gibt Dinge, wenn wir, die wir hier in der Vorlesung weiter hören werden, und das ist Managementorganisation, Geschäftsprozesse und Mitarbeiter. Aus diesen drei Bereichen heraus, mit denen werde ich mich jetzt inhaltlich im Weiteren auseinandersetzen. Ja? Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen inhaltlich gestalten, dann müssen wir uns die Frage stellen, welche Merkmale sind es die jetzt innerhalb dieser übergeordneten Kategorien überhaupt veränderbar sind und von Relevanz sind. Und etwas, was aber trotzdem, was hier nicht von mir betrachtet wird, aber auf das ich immer wieder hinweise, ist, dass Sie, wenn Sie gestalten, nicht nur diese drei Komponenten betrachten, sondern immer im Querbezug Produktmarkt auf der einen Seite, technische Infrastruktur und Finanzen auf der anderen Seite betrachtet. Dann haben Sie eine ganzheitliche Betrachtung. Und das ist das, was ich Gestaltungsphilosophie nenne. Wir brauchen zwar hier in der Vorlesung Organisation und Personal, aber wir müssen uns im Klaren sein, dass das enorme Wechselbeziehungen zum Kernunternehmen hat. Und ich nehme jetzt schon etwas weg. Managen, und Sie sollen ja eines Tages Dinge managen, das heißt planen, koordinieren, leiten, führen, kontrollieren. Ja. Und demgemäß ist es, wenn Sie managen, ist einer der wichtigsten Punkte Planen. Und demgemäß brauchen Sie dafür eine entsprechende Planungsphilosophie. Und die versuche ich Ihnen hier einmal zu vermitteln. Das ist der Punkt, auf den es jetzt ankommt, im Zusammenhang mit dem, was ich jetzt hier dargestellt habe. Es kommt auf den Inhalt an. Also was man inhaltlich verändern kann. Aber ich habe jetzt schon einige Male den Begriff Analyse und Konzeption verwendet. Es geht auch darum, wie man in der Gestaltung vorgeht. Und zwar, wenn man ein Problem löst, wie geht man bei einer Problemlösung vor? Wir haben ein Problem zu lösen, und zwar die Studiendauer der unserer Studierenden sind zu lang. Die Frage ist, wir wollen sie verkürzen, wir wollen trotzdem Qualität erbringen, wir müssen unsere Situation einmal analysieren. Und das ist die Analyse. Wir wollen wissen, wir schauen uns die Ist-Situation an, beleuchten die Ist-Situation im Hinblick auf die Zielsetzungen, die wir bisher definiert haben und schauen, wo es Abweichungen gegenüber der Zielsetzung gibt. Und wo wir Stärken, wo wir Schwächen haben, wo wir uns verbessern können. Und dann geht es darum, eine Synthese zu betreiben, etwas Neues zu konzipieren. Wobei man in der Synthese nicht ein Konzept normalerweise entwickelt, sondern ein ganz wichtiger Punkt ist, gerade bei der Erstellung soziotechnischer Systeme Alternativen zu entwickeln. Wir können uns beispielsweise die Frage stellen, bei Alternativen, soll ich mehr zentral etwas machen oder weniger zentral? Soll ich etwas mehr automatisieren oder weniger automatisieren? Ja, das sind alternative Möglichkeiten, die man hat. Und es ist einer der größten Probleme und größten Gefahren, dass man sich überlegt, ich habe etwas analysiert, jemand hat eine Idee, sagt, so machen wir es. Ja? Und dann schlagen sie Worm-Based Way vor und sagen, so müsste es gemacht werden. Das ist keine adäquate Vorgehensweise. Man wird sich eher überlegen, was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten, um dieses Problem besser in den Griff zu bekommen. Und ich sage immer, wenn Sie nicht über drei Alternativen nachdenken, gehen Sie nach Hause und denken Sie zuerst über das nach. Ja? Also, die Not ist es normalerweise notwendig, mehrere Alternativen zu haben. Und ich sage, es sind zumindest drei, die man beachtet. Und dann geht es darum, diese Alternativen hinsichtlich der Ziele zu bewerten und dann zu entscheiden, welche Alternative für diese Ziele und diese Randbedingungen die günstigsten sind. Und das machen wir nicht nur in einem Durchlauf, Analyse, Synthese, Bewertung, sondern das macht man eventuell in mehreren Durchläufen. Was bedeuten die mehreren Durchläufe? Es ist manchmal so, dass es zweckmäßig ist, nicht irgendein Konzept, beispielsweise jetzt etwas zu überlegen, zu detaillieren, weiter zu detaillieren und dann zu realisieren und dann die Frage zu stellen, worüber das auch eigentlich. So ist es ja gemacht worden bei dem einzigen Atomkraftwerk, das hier in Österreich erbaut wurde. Und dann geplant, detailliert, weiter detailliert, dann hat man zu bauen begonnen und dann hat man abgestimmt, ob man das wollte oder nicht wollte. Und dann hat man gesagt, wir wollen es nicht. Ja, das teuerste Vorgehensweise ist natürlich die. So etwas Ähnliches hat man früher im Kraftwerksbau, bei den Donaukraftwerken, das letzte Kraftwerk ist ja in Heimburg, auch so gekillt worden. Nicht? Und dann alles geplant, bis ins Detail, Ausführungspläne, und schon jetzt rennen die Baumaschinen hin, und das war vor 25 Jahren, und dann hat man gesagt, nein, so Lehrgeist geht es eigentlich darum, am Beginn zu überlegen, wir wollen ja auch ein Grobkonzept haben. Wir wollen wissen, was die eine Alternative ist, zweckmäßigerweise den Donau aufzubauen, oder bauen wir irgendein anderes Kraftwerk? Oder machen wir ein kalorisches Kraftwerk? Welche Alternativen haben wir, um unseren Strombedarf zu bewältigen? Das heißt, zuerst über grundsätzliche Alternativen zu überlegen. Und dann zu sagen, okay, jetzt versuchen wir diese Alternative weiter zu verfolgen. Diese wird weiter detailliert und schauen uns von dem, wenn wir sagen, Donaukraftwerke ausbauen, welche Möglichkeit gibt es wieder innerhalb des Ausbaus von Donaukraftwerken. Und dann geht man in die nächste Planungsstufe. Und wenn man die abklären konnte, im Umweltbereich etc., kann man in die nächste Planung gehen. Und dann kommt man erst irgendwann in die Realisierung zur Errichtung. Also, das ist etwas sehr Extremes, aber etwas, was in der Realität gegeben war und für Sie auch bei der Frage von Informationssystemen, die Sie konzipieren, wie schaut die Grundkonzeption aus? Ja? Und dann gleich, die irgendeine Software, wir wollen die Software kaufen und die muss man noch modifizieren, das ist überhaupt nicht, vielleicht gar nicht relevant, diese Fragestellung. Also, und jetzt wollte ich dabei, das werde ich nach der Vorlesung noch sehr ausführen, wie diese, das ist ein Grundmodell. Und dieses Grundmodell müssen Sie eigentlich schauen, dass Sie das Geist abspeichern und alle Ihre Handlungen, weil Sie ein Problem lösen, immer noch diesem Grundmodell folgen. Ein Problem zuerst definieren, Sie haben es definiert, wenn Sie Ziele und Randbedingungen definiert haben. Vorher haben Sie es natürlich nicht definiert. Ziele und Randbedingungen müssen Sie natürlich definiert haben. Und dann beginnen Sie Analyse, Synthese, Bewertung. Ja. Und dann kommen Sie vom Großen ins Detail. Das werde ich Ihnen jetzt weiter schildern. Ja, das waren jetzt diese Überlegungen, die ich im ersten Ansatz hier zum Ausdruck bringen wollte. Es geht darum, wenn wir gestalten, wir müssen uns als erstes über die Ziele klar werden, wir müssen uns über die Randbedingungen, wobei es bestimmte Randbedingungen gibt, das habe ich vorher noch nicht gesagt, die wir nicht verändern können und andere, die wir nicht verändern wollen. Randbedingungen, die wir nicht verändern können, sind zum Beispiel rechtliche Auflagen. Ja, die können Sie als Unternehmer nicht unmittelbar verändern. Aber Sie können eine Randbedingung zu sagen, ich will meine jetzige Hardware weiterhin verwenden. Das ist eine, die kann man vielleicht unterschiedlich verändern. Ja, und schon okay, diese Netzwerke, die Hardware, die dezentrale Hardware, ja, aber vielleicht dieses Netzwerk, da können wir Überlegungen anstellen. Ja. Also Randbedingungen sind unterschiedlich weich zu definieren. Randbedingungen, die man nicht verändern kann und nicht verändern will, und sollte die vielleicht auch die Entscheidungsträger im Laufe eines Projektes noch verändern können. Aber, und meine Hauptpunkt dazu ist aber, es kommt neben den Zielen und Randbedingungen darauf an, dass man inhaltlich adäquat gestaltet, dass man in der Gestaltung umfassend gestaltet, eben alle relevanten Faktoren überlegt und einbezieht, auch wenn Sie eventuell nur in Einzelnen selbst tätig werden, dann müssen Sie aber die anderen trotzdem hinterfragen. Und dann ist der nächste Punkt, dass das Ergebnis auch davon abhängt, wie Sie im Vorgehen an dieses Problem rangehen. Und jetzt kommt der zweite Teil, den ich behandeln möchte, und zwar die Gestaltungszugänge. Wie geht man eigentlich vor, wenn man, damit will ich vielleicht hier beginnen, uns mit der Frage des Zugangs auseinandersetzen. Und zwar, ich habe auf einen Punkt schon hingewiesen, beim Zugang, dass es darauf ankommt, wie groß das Systemumfang ist. Beispielsweise, wir wollen eine grundorientierte Verwaltung einführen. Dieses Beispiel aus dem Versicherungsbereich, ein Beispiel, das ich vor 20 Jahren selbst realisiert habe, wo man in der Versicherungskonzern gesagt hat, wir wollen eine grundorientierte Verwaltung einführen. Institut orientiert, neuer Gesichtspunkt vor 20 Jahren, der Kunde soll eigentlich der Mittelpunkt gemacht werden. Sehr innovativer Ansatz, damals von diesem Unternehmer. Und er sagt, wir beginnen mit der Generaldirektion. Und dann suchen wir mit der Generaldirektion, wie wir kundenorientiert agieren. Und daraufhin habe ich gefragt, wo sind Ihre Kunden? Ja, sind die in der Generaldirektion? Ja, dann hat man gesehen, dass ungefähr vielleicht 5 Kunden von der Generaldirektion oder 100 Kunden von der Generaldirektion betreut werden. Und die tausenden Kunden, ja, die werden im Feld in ganz Österreich betreut. Und zwar von kleinen Versicherungsagenten. Und dann haben wir gesagt, es ist nicht adäquat, die Generaldirektion das zu untersuchen. Wenn wir über Kundenorientierung reden, müssen wir das ganze Unternehmen untersuchen. Ja, nur als Beispiel. Dann wird das Systemumfang auf das Gesamtunternehmen ausgeweitet. Das ist, kann nicht in irgendeinem Teilbereich mit Kundenorientierung was ansetzen, sondern muss man das ganze Unternehmen anschauen. Oder es ist ein weiterer Gesichtspunkt, dass man beispielsweise in einem Unternehmen einführt Computer-Aided Design. Ja. Es könnte der Fall sein, dass jemand in einer bestimmten Art von Produkt arbeitet und für diese Produktgruppe eine bestimmte Standardsoftware im CAD besonders gut geeignet wäre. Wenn aber dieses Unternehmen 5 unterschiedliche Produktzweige hat und das eine, wird sich überlegen, will ich für jeden Produktzweig ein eigenes CAD-System haben? Oder möchte ich ein CAD-System, das für mein gesamtes Unternehmen das Richtige ist? Das heißt, es ist ein völlig unterschiedlicher Ansatz, ob ich den Einzelnen in seinem kleinen, abgegrenzten Bereich etwas entscheiden lasse oder zum Beispiel die in einem Konstruktionsbüro CAD-Einführung in einem größeren Zusammenhang. Ja. Noch dazu, vielleicht nicht einmal nur das Konstruktionsbüro agieren lassen, sondern wie schaut insgesamt dieses Computer-Aided Manufacturing aus? Welche anderen Systeme sind computerisiert und wie passt das insgesamt zusammen? Also die Frage auch hier, ist manchmal dahingehend, ist der Systemumfang, den Sie jetzt betrachten, eigentlich der richtige Systemumfang für dieses Problem? Ist er vielleicht zu klein? Ja. Und denke fest, wenn man wirklich etwas verändern möchte, muss man sich als erstes die Frage des Ausmaß des betrachteten Systems die Frage stellen. Der nächste Punkt ist, oft auch dahingehend, der Lebenszyklus. Was heißt Lebenszyklus von Produkten? Wenn Sie beispielsweise ein Kraftwerk errichten, oder, jetzt habe ich ein Informationssystem errichtet, dann gibt es eine Bedarfsplanung, das ist eigentlich das erste, wo will ich überhaupt. Dann wird das System geplant, dann wird es realisiert, dann wird es implementiert, dann wird es läuft das System und irgendwann wird das System außer Dienst gesetzt. Ja? Und gerade wenn ich Umweltfragen hernehme im Bereich der chemischen Industrie, hat man bis vor 30 Jahren überhaupt nur an die Entwicklung neuer Werkstoffe gedacht und nie, wie man diese Dinge außer Betrieb setzt. Auch bei Atomkraftwerken hat man nie gefragt, wie kann ich die eines Tages außer Betrieb nehmen. Ja. Und demgemäß hat man sich überhaupt nicht über den gesamten Lebenszyklus Gedanken gemacht, sondern nur über die Planung und Errichtung. Und wir waren ja im Consulting tätig und unser Unternehmen hat ein Projektmanagement einen Auftrag gehabt. Und zwar die ersten Atomkraftwerke in Deutschland ein Konzept zu entwickeln, wie die außer Betriebnahme dieser Atomkraftwerke zustande gebracht wird. Und es hat sich herausgestellt, natürlich, weil ja es wurde früher hat man, wenn man ein Haus, wenn Sie sehen, wie so ein Haus, normalerweise, selbst ein Wolkenkratzer wird glaube ich irgendwo gesprengt und fallen mit sich zusammen und dann wird der Schütter verhaltengeführt. Das kann man leider bei einem Atomkraftwerk nicht machen, sondern das ist dann wieder in ihre Bestandteile zerlegt worden und je nach den Bestandteilen musste das irgendwo, muss das adäquat
optimiert und so weiter werden. Wobei in Folge der Radioaktivität sind da ganz andere Gesichtspunkte. Und das hat sich herausgestellt, dass die in Anführungszeichen Entsorgung, indem sie das gleiche gekostet hat wie die Errichtung. Ja, also in dem Sinne ist das schon etwas, wo man sich eben normal stellen muss, bei bestimmten Dingen, was kostet die Errichtung, was kostet der Betrieb und was kostet die Außerdienstsetzung eines Systems. Aber das ist wiederum auch klar, beispielsweise bei einem PKW beschaffen. Was kostet der Benziner, was kostet der Diesel, ist der Energieverbrauch, wie viel brauchen sich Treibstoff. Und dann kann vielleicht ein etwas teureres Auto in der Anschaffung im nachfolgenden Betrieb billiger sein. Ja? Also wir müssen auch hier bei bestimmten Dingen nicht nur die Frage der Größe des Systems anschauen, sondern wie ein System im Laufe der Zeit sich wie diese Benachteiligung über die Zeit macht, über den Lebensrhythmus. Das ist bei größeren Systemen durchaus etwas sehr Wichtiges. Selbst bei Informationssystemen. Es kann der Fall sein, gerade beim Lebensrhythmus, hier auch ein tolles Beispiel einer österreichischen Großbank. Beispiel vor 20 Jahren hat dieses Unternehmen plötzlich folgendes Problem gehabt. Es hat sich auf eine Hardware konzentriert, die damals das modernste war ja, bevor dieses Modell eingetreten ist, von dem ich erzählt, was die modernste war, technologisch. Und der Vorstand hat sich entschieden, auf eine tolle Hardware zu setzen, und es war eher eine kleinere, dynamische Firma, die plötzlich von einer großen gekauft worden ist, fusioniert und das Produkt ist sozusagen eingestampft worden. Und die Mitteilung eines Unternehmens, wir warten natürlich aufgrund der Vertragssituation, das noch 3 Jahre, und dann läuft es aus. Ja, unsere Verpflichtungen. Das Unternehmen musste eine 1:1 Umstellung machen, ja, heute in eine andere Hardware. Ja, eine, die vielleicht gar nicht technologisch so toll war, aber wo die Kontinuität dann aufrechterhalten. Was heißt das? Die haben sozusagen in der Planung das Größte geplant, aber den Aspekt der Stabilität des weiteren Wartung und so weiter nicht adäquat betrachtet. Also in dem Sinne sind gerade auch, ich will nur sagen, es sind auch im Bereich von der Gestaltung von Informationssystemen solche Überlegungen durchaus relevant, dass man sich nicht nur die Kosten der Planung und Implementierung anschaut, sondern sich nachher die Frage der Servicierung als ganz wichtigen Punkt hernimmt. Und was geschieht, wenn beispielsweise ein Produkt auslauft, wird eine nächste Generation eigentlich nachziehen. Und bei bestimmten Dingen ist es auch so, wird ein System aufwärtskompatibel sein. Ja. Ist es so möglich, dass ich aus dem System in die nächste Phase weitergehe? Ja, das zum Lebenszyklus. Den Aspekt Outsourcing und Insourcing habe ich eigentlich vorher schon erwähnt. Es ist eben die Frage am Beginn von vielen Planungen, was mache ich selbst und was ich übertrage nach außen. Oder was habe ich heute nach außen übertragen und mache vielleicht in Zukunft selber. Diese Frage vorweg abzuklären. Und der letzte Punkt in dem Zusammenhang, welche Kooperationen gehe ich ein? Wer sind meine Partner, mit denen ich solche Systeme aufbaue? Also mache ich das alleine oder mache ich das mit auch mit anderen? Okay, das zum Systemumfang. Also die Frage, was die Größe des Systems ist, ein ganz wichtiger Punkt. Der nächste Punkt ist die Gestaltungsebene. Und zwar, bei den Gestaltungsebenen geht es in viel, im Hinblick auf, was man sich leicht merken kann. Es geht manchmal, wenn wir etwas verändern wollen, die Frage nicht, wo mache ich irgendwas im Detail besser? Wie kann ich irgendwie diese Vorlesung noch irgendwo ein bisschen was besser machen?
Ja, das ist natürlich wichtig. Das ist der ständige Veränderungsprozess und Verbesserungsprozess. Wichtig. Aber was sind die richtigen Dinge tun? Ist es eigentlich adäquat, Ihnen so eine Vorlesung fortzusetzen? Ja, braucht es überhaupt so eine Vorlesung? Das ist die richtige Dinge. Also ist es richtig, im Rahmen Ihres Programmes eine solche Vorlesung einzubauen? Also die richtigen Dinge tun, das heißt, die richtige Strategie zum Beispiel zu entwickeln, was will man für Lehrpläne aufbauen, die richtigen Produkte und Dienstleistungen in einem Unternehmen zu entwickeln, das ist ja direkt von eminenter Bedeutung, und dann zum Beispiel die richtigen Kooperationspartner auswählen. Wenn Sie jetzt sagen, ich gehe nach Osten, also in den neuen EU-Ländern, Slowakei, Ungarn und so weiter, und sagen, wer sind meine Kooperationspartner? Und das Wichtigste ist nicht, wie macht man im Detail einen Vertrag, sondern habe ich den richtigen Partner gewählt, der eine positive Ergänzung zu meinem Programm darstellt. Also, die richtigen Dinge tun, aber auch wenn man Projekte macht und wenn Unternehmen zum Beispiel eine Großbank wie die erste oder die Bank Austria Kreditbank steuern, bei der werden laufend Projekte durchgeführt. Zig Projekte, parallel bis zu 100 Projekte, die nebeneinander laufen. Und die Frage, wie wählt man denn die richtigen Projekte aus? Was sind die richtigen Projekte? Wir machen momentan ein Diplomarbeit über Projektprogrammmanagement, Portfolio-Management heißt es, und zwar mit der OMV. Natürlich, die Frage der OMV, die investiert jährlich eine riesige Summe. Und die Frage, wo sind die besten Effekte, die sie erreichen können mit ihren Investitionen? Ja, die richtigen Projekte und dann erst die Projekte richtig abgeklärt. Und oft sind sie eigentlich erst in der Situation, wo sie agieren, wenn sie in einem größeren Unternehmen, dass sie in einem Projekt tätig sind, wo vorher diese Entscheidung gefällt worden ist. Das war das richtige Projekt. Weil so ein falsches Projekt sitzt uns am Weg. Ne? Aber demgemäß hofft man, dass es vorher das richtige Projekt aufgelegt wird und dann können Sie beispielsweise die Dinge richtig tun, dass sich so ein Projekt in der richtigen Weise aufbaut. Ja? Also wir wollen als erstes ein neues Finanzcontrolling-System oder ein neues Marketing-System und dann geht es darum, das richtig umzusetzen. Die Dinge richtig tun, in der richtigen Weise das Informationssystem zu bereiten. Und dann geht es darum, dass wir die Dinge natürlich nicht nur einmalig machen, sondern schauen, wo sich im Laufe des Geschehens ständige Verbesserungen abspielen. Es ist eben auch so, das möchte ich jetzt im Hinblick auf zum Beispiel so einen Lehrplan erklären, es wird ein neues Konzept eines Lehrplanes gemacht. Ja. Und man sagt, okay, wir wollen die Wirtschaftsinformatik hier weiter ausbauen. Und dann sagen wir, jetzt brauchen wir ein Baccalaureat und ein Masterstudium. Die Dinge richtig, dann machen wir so und so viele Lehrpläne, die dort enthalten sind und Gegenstände. Und die Dinge richtig tun, ist, dass man dann die Lehrpläne richtig im Detail ausarbeitet. Und dann geht es, wenn wir den Lehrplan haben, natürlich darum, wie kann man eine Vorlesung, die ich halte, im Laufe der Zeit auch immer wieder weiter verbessern. Das ist die Dinge richtig tun. Die ständigen Verbesserungen. Und dann ist der nächste Punkt die Gestaltungsrichtung. Wie geht man bei der Gestaltung im Hinblick auf die Richtlinie wirklich vor? Und zwar ist es so, dass man immer nur die Frage stellt, was ist denn mein gegenwärtiger Zustand, auf dem ich mich befinde? Wo ist der gegenwärtige Zustand? Ist es den wir jetzt haben? Oder bei bestimmten Dingen ist die Frage, was ist eigentlich das ideale System? Der ideale Zustand. Wobei, der ideale Zustand, ich schiebe es im Hinblick politischer Richtungen, das Ideal für den Kapitalismus ist ein anderes Ideal als jedes des Kommunismus. Ja? Was ideal ist, ist das, was im Hinblick auf die Ziele ausgerichtet ist. weil ich keinerlei Randbedingungen habe. Das ist dann ideal, vielleicht hier ideal Zustand. Und da, wenn ich mich an Zielen orientiere, gibt es sozusagen ein theoretisches Idealsystem. Ein System, zum Beispiel, wo ich sage, dass bestimmte Dinge, dass man keine Kosten für irgendwelche Dinge verursachen werden. Dann sehen Sie schon, wenn ich irgendetwas umsetze, irgendwelche Kosten wird zwar verursachen, das heißt, so ein Idealsystem wird es nicht alles, das heißt, was keine Kosten verursacht, wird es vielleicht nicht möglich sein. Im Detail kann es natürlich durchaus sein, dass man eine Produktgestaltung hat, etwas gestaltet, dass man sagt, braucht man diese Form oder diesen Ansatz überhaupt, kann man nicht entfallen. Wenn etwas entfällt, dann würde es plötzlich für den Teilbereich keine Kosten verursachen. Aber der richtige Punkt ist, wir orientieren uns nicht zum Beispiel an unserer gegenwärtigen Situation, wie so ein Informationssystem in einem Betrieb ausschaut, sondern wir orientieren uns an irgendwelchen Zielen. Und jetzt sagen wir, das äußerste Idealsystem, das wir überhaupt umsetzen können, mit unseren Mitteln, ist eben eines, das sich aus Zielen ableitet. Und daraus setzen wir dann ein technologisch und organisatorisches, durchführbares Idealsystem, leiten wir ab und dann realisieren wir dieses System und dann entsteht dieses System, das durch die Länge dieser Linien in der Ausprägung gekennzeichnet ist. Und die Überlegung ist, wenn ich vom Idealen zum Realen plane, dass ich dann zu einem besseren System komme, als wenn ich aus der jetzigen Situation versuche, Schritt für Schritt mich in einzelnen Teilbereichen zu verbessern. Die Linienführung, das wäre, wenn das der Bewertungsmaßstab hier ist, der jetzigen Situation, diese Länge der Linien, ist die Summation dieser Linien eben kürzer als die untere Linie und diese ist kürzer als diese Linie. Ja? Und das heißt, im Grunde genommen geht es darum, versuchen Sie sich nicht zu sehr bei der Lösung von Systemen nur in der Gegenwart und in der Ist-Situation zu fahren kann. Und sondern sich an zukünftigen Dingen zu orientieren. Eventuell, wenn sie auch technologisch noch gar nicht durchführbar waren. Ich selbst habe vor 35 Jahren an meiner Habilitation gearbeitet oder vorher auch an der Dissertation und dort hat es. Ich habe gerade eine Überlegung gehabt, die Automatisierung der industriellen Produktion war sozusagen meine Thematik und wie man sozusagen das Modell hat, besser organisieren können. Und dort habe ich ein Konzept entwickelt, das war zu der damaligen Zeit noch nicht technologisch durchführbar, weil es noch nicht die entsprechenden Computer und Vernetzungen gegeben hat. Ja? 15 Jahre später ist das eigentlich so in der Realität realisiert worden. Ja. Und ich habe eigentlich sozusagen ein äußerstes ideales System entwickelt und die Form, und dann war es so, dass ich aus dem heraus eigentlich die realen Systeme in der Wirklichkeit entwickelt habe. Und es gibt viele Punkte, wo man sich ja gar nicht einmal aus der Ist-Situation heraus bewegen kann, sondern wo man von einem idealen System überhaupt ausgeht. Wo zum Beispiel? Wo? Das war der Kennedy, gesagt haben, wir bringen den ersten Mann auf den Mond, ja, das war eine Zielsetzung, eine übergeordnete Zielsetzung, und daraus brauchen wir nicht die, da hat man nicht gesagt, okay, wir haben hier die Transportmittel, sondern wir müssen etwas Neues konzipieren, wir müssen entsprechende Raketen konzipieren, die das überhaupt ermöglichen. Ja, und da hat man sich nicht an den realen Gegebenheiten orientiert, sondern hat in der Luftfahrt völlig neue Entwicklungen in Gang gesetzt, um das überhaupt erreichen zu können. Also, wo es gar keine Gegenwart gibt, wo man etwas völlig Neues konzipiert. Ja. Und die Silikontechnik und so weiter, Das waren auch Dinge, die sich völlig etwas ganz Neues entwickelt haben, nicht aus etwas bestehendem heraus. Die Chip, als ein sozusagen Chip entwickelt wurde. Also, es gibt Dinge, wo man versucht, von der idealen Seite, von dem, was man erreichen möchte, sozusagen sich zur Gegenwart zu bewegen. Und das sollte auch in vielen Fällen geschehen. Eine Entwicklung von Informationssystemen. Welchen Gesichtspunkt habe ich dann dabei außer Acht gelassen, wenn ich ideal sage? Wenn ich vorher gesagt habe, ich muss Ziele und Randbedingungen berücksichtigen, heißt auf die Randbedingungen verzichten momentan. Ne? Und je mehr ich Randbedingungen berücksichtige, desto mehr Einschränkungen mache ich und desto mehr Restriktionen bekomme ich und desto mehr Einengungen bekomme ich. Ja? Aber obwohl ich noch mehr Einengungen bekomme, ist dieses System, das sich in der Planungsrichtung vom Idealen zum Realen als endgültiges herausstellt, ein besseres System, als wenn man sich nur aus der gegenwärtigen Situation heraus versucht, die Systeme zu verbessern. Ja? Das ist dieser Grundgedanke von einem amerikanischen Kollegen, Nadler heißt der, der eben diese Grundüberlegung vor ca. 40 oder 50 Jahren entwickelt hat. Das Planen vom Idealen zum Realen. Der nächste Punkt ist, was ich jetzt schon öfters dargelegt habe, es ist in vielen Fällen, gerade bei der Entwicklung auch von Informationssystemen, die Überlegung zu planen, top-down, von oben nach unten. Und, das heißt, von einem grundsätzlichen Ziel, von, wenn wir unsere Universität verändern wollen, von übergeordneten, was wollen wir in der Forschung und in der Entwicklung machen, was wollen wir in der Lehre insgesamt machen. Das und aus dem, was wollen wir insgesamt machen, wird dann top-down das weiterentwickeln. Ja, was jede Fakultät macht, was jedes Institut macht, was jede Studienrichtung macht und so weiter. Und der andere Ansatz ist der sogenannte Bottom-up-Ansatz. Jedes Institut sagt, was es für Ressourcen hat, was es für Möglichkeiten hat und schaut, wie sich das jedes Institut sich verbessert, wie die Lehre aus jedem Institut sich verbessern kann. Ja, und das ist der sogenannte Bottom-up-Ansatz, von unten nach oben gehende Ansatz. Und dieses versuchen wir dann zu verdichten, um zu einem System zu kommen. Und wenn ich gerade, wenn Sie das hören, das ist auf der einen Seite, wenn ich sage, wir wollen eine Universität verändern, nur top-down, dann werde ich unten schauen und sagen, also mit uns nicht, ja, weil wir wissen eigentlich, wie es Chat geht und wir wissen, was wir einbringen. Aus dem Grund ist es oft der Fall, dass man sich überlegt, wir wollen zwar einen Top-Down, wir wollen uns überlegen, zum Beispiel die Wirtschaftsinformatik war ja auch einer der ersten, die das Baccalaureatstudium eingeführt haben. Wir sagen, grundsätzlich wollen wir ein Baccalaureat und Masterstudien, das ist in der Grundstrategie der TU enthalten. Wir wollen auch hier Maßnahmen in der Richtung setzen, aber wir praktizieren das das erste Mal in einer bestimmten Studienrichtung durch und schauen, wie das funktioniert. Das heißt, wir machen das im Top-Down, aber nicht und breit zuerst und sagen, wir gehen morgens möglichst bei Grundüberlegungen und dann und nicht, und das andere wäre, wir überlegen das überhaupt nur für die Informatik und sagen, wir gehen bis in die Tiefe, praktizieren das durch und dann schauen wir erst, was rauskommt. Und bei vielen Dingen empfiehlt es sich eben top-down, nicht in der Breite Grundüberlegungen anzustellen und mit einem Beispiel in die Tiefe zu gehen. Ja. Und so spielt sich das auch eventuell beispielsweise bei der Einführung von neuen Technologien ab. Sie machen ein Konzept, sie überlegen sich irgendwelche neuen Kommunikationstechniken und in irgendeinem Teilbereich des Unternehmens wird das im Detail, das erste Mal im Detail durchexerziert, bis in die Tiefe, bis zu den Leuten, die damit umgehen. Demgemäß ergibt sich heute bei uns beim Planen eben diese Frage, was wird von oben nach unten geplant und wo gehe ich von unten nach oben, also von der Basis weg, von den Leuten, die wirklich die Arbeit tun. Und bei vielen Ansätzen ist es gerade auch wichtig, weil vor allem, wenn man sehr stark strategisch agiert, Dinge von oben nach unten sich zu überlegen, aber auch dort nicht zu behaupten, ich kann alles auf einmal erheben, sondern dass man sich überlegt, wo man eventuell irgendwo experimentell versucht, in die Tiefe zu gehen. Und jetzt kommt etwas, was ich unter Anführungszeichen heute nicht mehr machen möchte, weil es ist drei Viertel geworden, dann machen wir das nächste Mal weiter. Dankeschön.